Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lena Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Preis soll denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben.
So hat es Alfred Nobel verfügt, als er die nach ihm benannte Auszeichnung gestiftet hat. Seit 1901 werden die Nobelpreise verliehen. Los geht's traditionell mit dem für Medizin oder Physiologie. Und heute war es wieder soweit. Um etwa 11.45 Uhr hat die Nobelversammlung am Karolinska-Institut in Stockholm bekannt gegeben, wer den Preis in diesem Jahr bekommt.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19.
Also, den Medizinnobelpreis bekommt die aus Ungarn stammende Biochemikerin Katalin Karikó. Sie hat in den USA geforscht und war auch einige Jahre beim Mainzer Unternehmen BioNTech tätig. Und sie bekommt den Preis zusammen mit dem US-Amerikaner Drew Weissman, Professor für Impfstoffforschung an der University of Pennsylvania. Und die beiden bekommen den Preis für etwas, das Millionen von Menschen in den vergangenen Jahren betroffen hat, nämlich für Entdeckungen, die die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 ermöglicht haben. Was genau das für Entdeckungen sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Lange. Michael, die Corona-Pandemie hat die mRNA-Technologie in die Schlagzeilen gebracht. Das Prinzip dahinter, für das es jetzt eben diesen Nobelpreis gibt, das ist aber gar nicht so neu.
Ja, Wissenschaftler reden seit Jahrzehnten darüber und es gibt einige wenige Außenseiter, die sich mit dieser mRNA beschäftigt haben und Katalin Karikó war eine davon. Sie war da wirklich allein auf weiter Flur lange Zeit, aber sie hat da sehr hartnäckig an dieser Idee festgehalten, dass aus mRNA vielleicht eine Medizin wird und später dann vielleicht auch ein Impfstoff. Und als dann plötzlich die Preise über sie hineinbrachen, das waren wirklich viele, wie zum Beispiel der Paul-Ehrlich-Preis, der Lasker-Preis und so weiter, da war das für sie wirklich überwältigend.
I have to think about it right now. You know, I am busy with getting awards.
Das gibt mir schon zu denken. Jetzt bin ich damit beschäftigt, Preise einzusammeln. Vorher habe ich es 40 Jahre lang versucht und nie einen Penny bekommen.
I never get a penny.
Ja, dann kam aber der Wandel mit der Corona-Pandemie und mit dem Impfstoff und dann besann man sich plötzlich auf diese Idee von Katalin Karikó und dann kam der große Erfolg.
Wir haben den Begriff jetzt schon oft genutzt. Was ist eigentlich genau mRNA?
Also in der Molekularbiologie ist die RNA bekannt als Alleskönner. Die kann sowohl Informationen speichern als auch wie ein Enzym wirken. Aber sie ist auch, und das ist eine der wichtigsten Funktionen, sie ist das Bindeglied zwischen dem Erbmolekül DNA und den Proteinen. Die Proteine sind eigentlich die Werkzeuge. Das sind die, die in der Zelle alles machen. Und die müssen irgendwie mit der DNA verbunden werden. Das macht diese mRNA, das steht für Messenger-RNA. Die bringt gewissermaßen die Information aus dem Zellkern von der DNA zu den Proteinfabriken außerhalb des Zellkerns. Und da ist natürlich die Idee naheliegend, wenn ich der Zelle irgendwas mitteilen will, mach dies oder das, dann gibt man ihr ein Signal als mRNA. Und deshalb war diese Idee, mRNA als Heilmittel einzusetzen, von Anfang an für Biochemiker und Molekularbiologen total überzeugend.
Was genau haben denn jetzt Katalin Karikó und Drew Weissman mit dieser mRNA gemacht, dass sie dafür jetzt den Nobelpreis bekommen?
Ja, sie haben sich etwas ausgedacht, um diese mRNA stabiler zu machen, denn genau das war das Problem. Die war immer wieder weg. Man gibt etwas mRNA in eine Probe, schaut dann ein paar Minuten später wieder nach und sie ist weg, weil sie einfach von Natur aus nicht die Aufgabe hat, Informationen zu speichern, sondern schnell abzugeben. Das heißt, man musste sich was einfallen lassen, dass die mRNA anders aussieht. So etwas hat man sich einfallen lassen. Genauer war es die Idee von Katalin Karikó, einen Baustein in dieser mRNA umzubauen. Und zwar war das das Uridin. Und das Uridin ist einer von vier Bausteinen. Der wurde ersetzt durch einen ähnlich aussehenden Baustein, Pseudouridin. Und das Interessante war, plötzlich wurde die mRNA nicht mehr abgebaut und auch das Immunsystem, was immer wieder durch Entzündungen auch auf die RNA einwirkt, auch das schädigte die RNA nicht mehr. Das war der Durchbruch.
Hatten die beiden denn direkt Impfstoffe im Sinn, als sie die Forschung mit der mRNA begonnen haben?
Nein, die hatten völlig andere Sachen im Sinn. Katalin Karikó hat im Gespräch mit mir zugegeben, an Impfstoffe habe sie überhaupt nicht gedacht. Sie dachte an Krebs, sie dachte an Schlaganfall. An Impfung dachte eher die Konkurrenz, die Firma CureVac. Aber Katalin Karikó war völlig anders drauf. Und über diese ganze Entwicklung habe ich auch mit ihr gesprochen.
Die Modifikation der RNA haben wir nicht für eine Impfung entwickelt. Das war nur Zufall. Es ging um therapeutische Wirkstoffe. Ich wollte Immunreaktionen und Entzündungen verhindern. Da gab es so viele Drehungen und Wendungen.
Ja, und die letzte Drehung und Wendung kommt jetzt mit dem Medizin-Nobelpreis. Ihr Konkurrent Ingmar Hoerr übrigens, der hatte ein anderes Konzept entwickelt zur Veränderung der RNA. Der hatte von Anfang an Impfstoffe im Sinn, aber ist letztlich gescheitert, weil sein Konzept und das Konzept der Firma CureVac letztlich nicht zu einem erfolgreichen Impfstoff geführt haben. Und so muss er leider leer ausgehen und Katalin Karikó hat den Nobelpreis bekommen.
Katalin Karikó und Drew Weissman erhalten zusammen den Medizin-Nobelpreis für Grundlagenforschung, die die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 möglich gemacht hat. Informationen von Michael Lange waren das. Danke, Michael. Wir hören uns gleich wieder. An dieser Stelle schauen wir aber erst noch mal genauer auf die Frage, welche Rolle diese mRNA-Technologie in der Corona-Pandemie gespielt hat. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Impfstoffforscher Leif Erik Sander gesprochen, Direktor der Abteilung für Infektiologie an der Charité in Berlin. Meine erste Frage, was haben Sie spontan gedacht, als Sie heute vom Nobelpreis für Katalin Karikó und Drew Weissman gehört haben?
Ja, also ich habe mich natürlich gefreut und ich denke, dass das auf jeden Fall sehr verdient ist. Und ich freue mich vor allem, weil diese Technologie eben auch so wichtig war für die Pandemiebewältigung, aber auch, weil das Thema und die Erkenntnisse, die die beiden sozusagen gewonnen haben in ihren Arbeiten, sehr dicht auch in meinem eigenen Forschungsgebiet sind, weil wir uns auch damit beschäftigt haben, wie RNA von Mikroorganismen durch unser Immunsystem erkannt wird und die wird sehr, sehr gut erkannt. Und die beiden haben eben Mittel und Wege gefunden, wie man RNA-Moleküle, also die Bausteine dafür, so chemisch modifiziert, dass sie von unserem angeborenen Immunsystem nicht mehr erkannt werden und deswegen dann echt diese Moleküle auch einsetzen lassen in der Therapie und in Impfstoffen.
Kennen Sie die beiden denn persönlich, wenn Sie im selben Bereich geforscht haben?
Nein, ich kenne beide nicht persönlich, aber damals, als ich noch Postdoktorand war und an so einer Thematik gearbeitet habe, habe ich genau diese Studie, die jetzt auch prämiert wird, mehrfach gelesen, weil das eigene Forschungsthema eben auch sehr dicht dran war. Deswegen kann ich die Arbeiten sehr gut, aber die beiden kenne ich persönlich nicht.
Was sind denn, wenn Sie es jetzt von der Studienseite her beurteilen, die herausragenden Eigenschaften von Katalin Karikó und Drew Weissman, wenn Sie jetzt sozusagen auf das schauen, was die zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beigetragen haben?
Na, ich glaube, die beiden haben sehr persistent auch an einem Thema gearbeitet, eben genau wie diese RNA-Moleküle erkannt werden, wie man deren Eigenschaften so verbessern kann, dass sie einsetzbar sind. Eine Technologie, an die auch nicht immer alle geglaubt haben. Das ist sicherlich eine Eigenschaft, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch brauchen, wenn sie wirklich von ihrer Idee überzeugt sind. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist natürlich nicht alleinig die Leistung von diesen beiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Da gehören ganz viele andere Erkenntnisse natürlich auch dazu, die dazu geführt haben, dass man mRNA-Moleküle einsetzen kann, zum Beispiel auch in Impfstoffen. Und da gehört eben auch dazu, dass man so eine Idee erkennt und auch sehr viel selber vielleicht auch ins Risiko geht und selber investiert, um das Ganze dann auch in die Anwendung zu bringen. Und da wären natürlich Özlem Türeci und Uwe Schein auch zu nennen, die das sozusagen diese Erkenntnisse übersetzt haben, dann auch in Medikamente und Impfstoffe. Also es ist letzten Endes immer ein Teamwork, sehr viele Beiträge von sehr vielen verschiedenen Teams. Und der Beitrag von diesen beiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das war eben ein entscheidender, den das Nobelkomitee jetzt anerkannt hat.
Diese mRNA-Technologie, die war ja ursprünglich als potenzielle Krebstherapie gedacht. Wie kam es denn dazu, dass sie auch für Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten wie eben Covid-19 letztendlich jetzt genutzt wurde?
Ja, das Potenzial für die Krebstherapie wurde früh betont und früh auch sozusagen entwickelt. Das ist natürlich auch, wenn man auch ans kommerzielle Interesse denkt, solcher neuen Medikamente auch immer ein sehr wichtiges Thema, weil eben Krebs natürlich eine häufig unheilbare Erkrankung ist und dort Fortschritte zu machen sehr, sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite wurde das auch schon früh in Richtung Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auch beforscht. Und auch im Vorlauf der Pandemie haben einige Firmen intensiv an Impfstoffen gearbeitet, die man eben gegen bestimmte Viren zum Beispiel einsetzen wollte. Und das ist eben auch ein Vorteil dieser Plattform, dass sie sehr breitflächig einsetzbar ist. Das mRNA kann den Code liefern für alle möglichen Proteine. Diese können aus Krebszellen stammen, aber die können eben auch aus Mikroorganismen stammen.
Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal wirklich ganz kurz skizzieren, wie diese mRNA-Impfung gegen Corona funktioniert.
Ja, es ist also so, dass man da wusste, dass eines der Oberflächenproteine des SARS-CoV-2-Virus besonders gut vom Immunsystem erkannt werden kann und dass das auch die Achillesferse des Virus ist, weil es dieses Protein braucht, dieses Spike-Protein, um in unsere Zellen reinzukommen und um uns zu infizieren. Also wusste man zum Beispiel von dem alten SARS-Virus oder auch von anderen Coronaviren, wenn man Antikörper gegen dieses Protein bildet, dann kann man womöglich eine effektive Impfung schaffen. Und die mRNA-Technologie hat man eben genommen, um quasi den Code für dieses Spike-Protein in unsere Zellen zu bringen. Dann produzieren die körpereigenen Zellen das Spike-Protein, was eigentlich aus dem Virus stammt. Und unser Immunsystem wird aktiviert gegen dieses Spike-Protein und bildet dann schützende Antikörper, aber auch andere Immunantworten wie T-Zellantworten. Und die mRNA hat letzten Endes nur die Matrize, die diesen Code quasi liefert. Und die Beiträge von diesen beiden Wissenschaftlern, die jetzt prämiert werden, war eben, diesen Code chemisch so zu gestalten, dass er eben von den eigenen Zellen nicht abgestoßen wird oder so starke Immunantworten macht, dass es unverträglich ist. Und dadurch konnte diese Impfung erfolgreich sein.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf dem Kurznachrichtendienst X geschrieben, eine bessere Wahl für den Nobelpreis Medizin könnte es nicht geben. Ohne die Forschung der beiden zur mRNA-Technologie wären Millionen Menschen mehr an Covid gestorben. Wie ist Ihre Einschätzung? Welche Rolle haben die mRNA-Impfstoffe in der Pandemie gespielt?
Ja, ich glaube, die mRNA-Impfstoffe waren oder die Technologie war zur rechten Zeit so weit, dass sie einsetzbar war. Und einer der Vorteile, der auch immer betont wird, ist, dass man eben schnell diese Impfstoffe anpassen kann, zum Beispiel an ein neues Virus, wie jetzt geschehen. Und daher teile ich auch seine Einschätzung, dass die mRNA-Impfstoffe einen sehr, sehr großen Beitrag geliefert haben, um der Pandemie den Schrecken zu nehmen. Man sieht es ganz klar, mit der breiten Einführung von Impfungen, auch in Deutschland, nimmt eben die Fallsterblichkeit und, sag ich mal, die Schwere dieses Erkrankungsbildes ab. Die Infektionen lassen sich nicht verdrängen, weil das Virus sich eben weiter verändert, sodass zwar die Personen, die frisch geimpft sind, weniger häufig infiziert werden, aber man kann das Virus damit nicht aus der Bevölkerung verdrängen. Aber der Schrecken sozusagen, die hohe Krankheitslast, die hohe Sterblichkeit, die wurde dadurch gesenkt. Und die mRNA war sozusagen der Impfstoff, der sehr, sehr breit gerade in Deutschland eingesetzt wurde. Und deswegen glaube ich schon, dass er recht hat, dass viele Millionen Menschenleben gerettet wurden. Zum Glück hatten wir auch andere Impfungen, die teilweise in anderen Teilen der Erde auch sehr breitflächig eingesetzt worden sind. Also es war nicht allein die mRNA-Technologie, aber die hat einen großen Beitrag dazu geleistet.
Wenn Sie noch einen Blick in die Zukunft werfen zum Schluss, wie schätzen Sie es ein? Welche Rolle könnte diese mRNA-Technologie in der Impfstoffforschung in Zukunft noch spielen?
Ich glaube in der Tat, dass wir in Zukunft mehrere mRNA-Impfstoffe sehen werden, die wir gegen Infektionskrankheiten einsetzen. Auf der anderen Seite sehe ich auch noch Verbesserungspotenziale in der Technologie. Also jeder, der sich impfen lässt, weiß, dass es auch noch relativ häufig zu Impfreaktionen kommt. Wir haben auch das Problem, auch wenn es auch sehr, sehr selten auftritt, mit der Herzmuskelentzündung. Das tritt schon auf. Es ist sehr, sehr selten. Es ist für eine sehr gefährliche Erkrankung wie Covid sicher gerechtfertigt gewesen, die einzusetzen. Aber für andere Infektionskrankheiten, glaube ich, sollten wir uns das noch weiter genauer ansehen und gucken, ob wir diese Plattform noch weiter verbessern und noch sicherer und noch effektiver machen können.
Der Impfstoffforscher Leif-Erik Sander über mRNA-Impfstoffe, deren Rolle in der Corona-Pandemie und die Bedeutung, die sie in Zukunft noch entfalten könnten. Und diesen Aspekt wollen wir vertiefen. Was kann die mRNA-Technologie leisten? Woran wird derzeit geforscht? Darüber spreche ich jetzt mit dem Medizinjournalisten Martin Winkelheide, der bei mir im Studio ist. Martin, wir haben gerade Leif-Erik Sander gehört und seine Prognose, was diese Impfstoffe in Zukunft leisten könnten. Du hast dazu recherchiert. Kannst du Beispiele geben, gegen welche Krankheiten solche Impfstoffe derzeit tatsächlich erforscht und entwickelt werden?
Ja, es lässt sich schon sagen, dass der Erfolg gegen Covid dem Feld sozusagen enormen Rückenwind gegeben hat. Es werden ganz viele Impfstoffkandidaten entwickelt und auch getestet gegen ganz unterschiedliche Krankheitserreger. Besonders weit ist man bei der Impfung gegen RSV. Das ist ein wichtiger Atemwegserreger, vor allem gefährlich für Kleinkinder und Senioren. Und da kommt es ja vor allen Dingen darauf an, die Heftigkeit der Infektion abzumildern, noch nicht mal unbedingt die Infektion an sich zu verhindern. Aber damit lassen sich dann eben viele Todesfälle auch verhindern. Da hat man gesehen, dass bei einer Phase 2-3-Studie, die ist jetzt erfolgreich abgeschlossen worden, der Impfstoff recht wirksam war. Es gibt experimentelle Impfstoffe gegen das Zika-Virus, das Tollwut-Virus, gegen Chikungunya und auch gegen das Zytomegalovirus, also aus der Familie der Herpesviren. und auch experimentellen Impfstoff gegen Malariaerreger, also gegen Plasmodienparasiten. Man kann sagen, die Technik ist besonders da erfolgversprechend, wo es entweder keine alternativen Impfstoffe gibt oder nur sehr schlecht verträgliche und da, wo die Stärke der mRNA-Technik nach vorne gespielt werden kann, also wo es auf den Faktor Schnelligkeit ankommt, dass Impfstoffe sich eben schnell und einfach anpassen lassen, da lässt sich Zeit gewinnen, zum Beispiel bei der jährlichen Influenza Impfstoffentwicklung. Bislang musste ja im Sommer schon festgelegt werden, also wenn auf der Südhalbkugel der Erde die Grippesaison ist, da muss entschieden werden, wie der Impfstoff denn aussehen soll für die nächste Saison und gegen welche Virusstämme geimpft werden soll. Das Influenza-Virus aber kann sich derweil ja weiter verändern, entweder in kleinen Schritten oder in großen. Und dann ist der Impfstoff im Winter nicht mehr so gut wirksam. Und mRNA-Impfstoffe würden hier helfen, Zeit zu gewinnen, Wochen oder sogar Monate. Und wenn es Hinweise gibt, dass das Virus sich verändert, kann noch angepasst werden.
Gibt es denn noch weitere Vorteile dieser mRNA-Technologie neben diesem Zeitaspekt?
Es gibt noch einen zweiten Trend. Es lassen sich im Prinzip ganz neue Impfstrategien auch ausprobieren. Ein Beispiel, experimentelle Impfstoffe gegen HIV. Ein Hauptproblem ist ja nach wie vor, das Virus ist extrem wandelbar. Auch in einem einzigen Patienten gibt es sehr schnell viele verschiedene Virusvarianten. Und es gibt da schon Ansätze, die helfen könnten, das Problem ein bisschen zu lösen. Das Ziel ist, dass das Immunsystem eines Geimpften am Ende Abwehrmoleküle bildet, die alle diese Virusvarianten erkennt und unschädlich macht, also sogenannte breit neutralisierende Antikörper. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Und die Antwort ist, einmal impfen hilft nicht, sondern das Konzept ist, mehrfach zu impfen. Also mit jeweils verschiedenen mRNA-Impfstoffen Schritt für Schritt die Reifung von den Zellen zu steuern, die am Ende die optimalen neutralisierenden Antikörper herstellen sollen. Und da gibt es zumindest den Hinweis, dass das funktionieren könnte.
Jetzt haben wir über mRNA-Impfung gegen Viruserkrankungen gesprochen oder auch gegen Malaria, was ja durch Parasiten ausgelöst wird. Ganz ursprünglich war ja die Hoffnung, damit Krebs besiegen zu können. Wie weit sind denn die Bemühungen da inzwischen?
Naja, auch hier kein Durchbruch, aber immerhin hat das Feld doch auch hier Rückenwind bekommen. Die Idee heißt schon so ungefähr Impfen gegen Krebs. Die Idee an sich ist nicht neu. Die gibt es seit spätestens in den 90er Jahren. Da arbeiten auch viele Forschende dran. Die Grundfrage ist, was unterscheidet eine Krebszelle äußerlich von einer normalen gesunden Zelle und welche Strukturen auf der Zelloberfläche von so einer Krebszelle kann das Immunsystem einmal besonders gut erkennen und welche Strukturen lösen dann auch eine besonders starke Immunantwort aus. Und die Bauanleitung für diese Struktur lässt sich dann sozusagen als Impfstoff nutzen, als mRNA-Impfstoff. Besonders erfolgversprechende Ergebnisse liefern bislang Impfstudien gegen Tumore, wo man weiß, da spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle, also Melanomen zum Beispiel. Aber es gibt keine hundertprozentige Wirksamkeit und wahrscheinlich muss man diesen Ansatz auch kombinieren mit anderen Ansätzen, auch immuntherapeutischen Ansätzen oder Bestrahlung.
Influenza, HIV und Krebs, wo könnten die Grundlagenarbeiten von Katalin Karikó und Drew Weissman, für die es den Nobelpreis gibt, zu weiteren Anwendungen in der medizinischen Praxis führen? Martin Winkeleider hat uns einen Überblick verschafft. Vielen Dank dafür. Und nach diesem Blick in die Zukunft schauen wir zum Schluss nochmal zurück auf den wissenschaftlichen Werdegang der beiden Preisträger. Mein Kollege Michael Lange hat den nachvollzogen. Michael, du hast mehrfach mit Katalin Karikó gesprochen und sie auch persönlich getroffen. Wann hat denn die Beziehung zwischen ihr und der mRNA angefangen?
Ja, das war eine sehr frühe Liebe oder Beziehung zur mRNA. Und zwar in ihrer Doktorarbeit, hat in Ungarn ihre Doktorarbeit an der Universität gemacht, die direkt direkt bei ihr zu Hause, die Heimuniversität gewissermaßen. Aber nach ihrer Doktorarbeit konnte sie nicht weitermachen. Also sie sagt, mit diesem Thema kannst du hier an der Universität nichts werden, hieß es. Und dann ist sie in die USA gegangen, wo sozusagen die Molekularbiologie zu Hause ist. Und interessant ist auch, dass sie ihren Mann mitgenommen hat, obwohl der in Ungarn eine Stelle hatte und in den USA erstmal arbeitslos war. Also der ist dann mitgegangen. Das ist sicherlich die zweite Liebe des Lebens, dass die beiden sozusagen einen offenen Weg in die USA gegangen sind. Und damals hatte Katalin Karikó da auch große Pläne, aber die haben nicht alle überzeugt. Und das hat sie mir im Gespräch dann so erklärt.
Ich habe mir das immer so vorgestellt. Jeder hat etwas mRNA im Kühlschrank oder in der Kühltruhe. Und wenn Sie dann eine Blase haben oder etwas anderes in dieser Art, dann tun Sie ein bisschen davon drauf und es heilt schneller.
Das klingt vielleicht sehr optimistisch, und das war es damals auch. Und da verwundert es vielleicht nicht, dass mit solchen Vorstellungen dann Katalin Karikó sehr schnell auch in den USA zur Außenseiterin geworden ist.
Wann und wie ist dann der zweite Preisträger ins Spiel gekommen, der Drew Weissman?
Ja, ohne den wäre es sicherlich keine Erfolgsgeschichte gewesen. Der arbeitete als Immunforscher, also er war Mediziner. Katalin Karikó ist ja Biochemikerin, im gleichen Gebäude an der Universität von Pennsylvania. Und beide erinnern sich interessanterweise immer an ein ganz bestimmtes Treffen im Institut.
All diese Studien liefen also. Und da traf ich Drew Weissman am Kopierer im Institut. Wirklich.
Und am Institut und beziehungsweise am Kopierer kam dann auch das erste Gespräch zustande. Und Drew Weissman sagte, ja, ich arbeite hier mit DNA, aber ich habe noch gar kein fertiges Forschungsprojekt, aber ich habe die Stellen schon genehmigt bekommen. Und Katalin Karikó sagte, okay, ich habe eine super Idee, ich habe aber überhaupt kein Geld und keine Stellen. Und da haben sich die beiden zusammengetan. Man kann sagen, vielleicht war es zu Lasten von Drew Weissman damals, hätte sich von Katalin Karikó reinlegen lassen. Im Nachhinein ist er aber dadurch Nobelpreisträger geworden. Die beiden haben zusammengearbeitet, haben ihre Expertise zusammengetan, und so ist da wirklich ein Projekt rausgestanden. Sie haben diese Idee der Veränderung der mRNA entdeckt. Katalin Karikó ist dann später wieder weggegangen. Die wollte ihre Ideen in die Praxis umsetzen. Das konnte sie in den USA nicht und hat dann 12 Jahre bei BioNTech in Mainz gearbeitet. Da ist sie inzwischen auch wieder weg. Also sie ist wirklich sehr rastlos und immer unterwegs.
Was zeichnet denn Katalin Karikó aus? Du hast sie ja mehrfach getroffen oder gesprochen.
Ja, sie ist eine unglaublich hartnäckige Laborforscherin. Das trifft übrigens auch für Drew Weissman zu. Also ich glaube, die sind beide einfach, die sind zielstrebig und bleiben an ihrem Thema dran. Beide sind keine Selbstdarsteller. Die reden äußerst ungern. Und glaube ich, das Wichtige ist, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Und das hat mir Katalin Karikó einmal mit Blick auf ihre Tochter so formuliert. Man muss dazu sagen, ihre Tochter ist Ruderin. Also Katalin Karikó hat sie immer zu den Ruderwettbewerben begleitet. Und sie ist sie ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin geworden. Und deshalb dieses Beispiel.
In rowing you are going backwards and you don't see where is the finish line. You are pulling like crazy and you don't know how. You just hope finish line will be there.
Also man sitzt mit dem Rücken zum Ziel, das gilt für das Rudern und das gilt eben auch für die Wissenschaft. Und wenn man nur lange genug rudert, ist da vielleicht irgendwann ein Ziel. Man kann sagen, Katalin Karikó hat jetzt ein wichtiges Ziel erreicht mit dem Nobelpreis.
Danke an Michael Lange, das nehmen wir als Schlusswort. Das war Forschung aktuell, heute mit einer Ausgabe zum Medizin-Nobelpreis. Katalin Karikó und Drew Weissman erhalten den in diesem Jahr für Grundlagenforschung, die auch die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 möglich gemacht hat. Morgen geht es dann hier an dieser Stelle um den Nobelpreis in der Kategorie Physik. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Sternzeit, 2. Oktober. Sternzeit zum Mitmachen. Das Weltall rast seit dem Urknall auseinander. Es wird also immer größer. Somit besteht keine Gefahr, dass der Sternzeit plötzlich die Themen ausgehen. Auch im 31. Jahr dieser Sendung, das gerade beginnt, gibt es einen bunten Astromix. Mal geht es um aktuelle Forschungsergebnisse, etwa die Suche nach den ersten Galaxien im All und neue Raumfahrtprojekte wie Missionen zum Mond. Vom Geschehen am Sternenhimmel, wie den Sternschnuppen im Dezember, wird erzählt, und von Persönlichkeiten, die ein bestimmtes wissenschaftliches Feld geprägt, aber nicht immer die verdiente Würdigung bekommen haben. In Zukunft ergeben sich weitere faszinierende Themen. In spätestens 500.000 Jahren sollte ein Kilometer großer Asteroid die Erde getroffen haben, wenn der Einschlag nicht rechtzeitig abgewendet wird. In rund 600 Millionen Jahren ist der Mond so weit von der Erde weggedriftet, dass er zu klein ist, um totale Sonnenfinsternisse entstehen zu lassen. Dafür glüht der Himmel in rund 2 Milliarden Jahren, wenn die Andromeda-Galaxie das erste Mal dicht an der Milchstraße vorbeizieht. Über den Kosmos gibt es viel zu erzählen. Sollte es Themen geben, die Sie, verehrtes Publikum, bisher vermissen? Oder sollte Ihnen eine himmlische Frage auf den Nägeln brennen, die die Sternzeit unbedingt beantworten soll? So sagen Sie es uns bitte. Am einfachsten ist es, wenn Sie Ihren Themenvorschlag per Mail schicken an sternzeit@deutschlandfunk.de oder schreiben Sie eine Postkarte an Sternzeit, Deutschlandfunk, 50963 Köln.